Hallo und willkommen bei halb10.fm, ein neuer Podcast für eine neue Politik. Und gestern war Super Tuesday und das Imperium schlägt zurück. Joe Biden, der Mann, der in 33 Jahren bis Samstag noch nie eine Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur bei den US-Demokraten gewonnen hat, ist plötzlich der Mann der Stunde. Er hat am Samstag in South Carolina gewonnen. Jetzt am Super Tuesday, wie es aussieht, hat er sehr, sehr viele Bundesstaaten bei den Vorwahlen gewonnen. Wir wollen darüber sprechen und vor allem wollen wir darüber sprechen, was ist, gibt's noch eine Hoffnung für die sogenannten Progressiven, also Bernie Sanders, demokratischer Sozialist. Wir wollen auch über den anderen Kandidaten reden. Was ist eigentlich mit Mike Bloomberg, mit seinen Milliarden Dollar. Was ist mit Elizabeth Warren, die viele sagen, hätte viel zu viele Stimmen für Bernie Sanders gekostet? Und vor allem, was ist mit Bewegung? Wie kann man tatsächlich die Gesellschaft und die Politik verändern? Und zum Glück, ich bin nur ein mittelkleiner Engländer, aber ich habe zwei Leute mit mir heute, die sich wirklich gut damit auskennen. Eine ist unser alter amerikanischer Experte, Lauren Balhorn von Jacobin. Hi, Lauren.
Morgen.
Und auch jetzt aus Österreich, aus Wien zugeschaltet, Adam Baldner, der kürzlich einen tollen Artikel in Freitag dazu geschrieben hat. Und er schreibt normalerweise für Mosaikblog, wo er ausführlich die ganzen Mechanismen von dem Vorwahlen oder, weil das ist in jedem Bundesstaat fast unterschiedlich, erklärt hat. Hallo, Adam.
Hallo.
Hallo, Adam.
Hallo.
Da, ja, da bist du. Also wir haben drei Männer mit Akzent. Zum Glück können Lauren und Adam viel besser Daddy das als ich. Das ist aber natürlich der Preis der Authentizität und fankönigen Wissen hier bei halb10.fm. Also Lauren, Adam, wo sind wir jetzt gerade? Wir nehmen auf früh am Mittwochmorgen. Es sind noch nicht alle Ergebnisse da, aber wie es tatsächlich momentan aus?
Naja, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass es natürlich enttäuschend aussieht. Also es wurde in den letzten Tagen sowieso klar, dass Bernie nicht mehr so einfach gewinnen könnte, wie wir vielleicht vor ein paar Wochen noch gehofft haben. Dennoch hat Bernie eine Handvoll von Bundesstaaten gewonnen, inklusive der sehr wichtige Kalifornien, was ihm hunderte Delegierte versichern wird. Allerdings muss man sagen, hat Biden 9, vielleicht sogar 10 Bundesstaaten gewonnen gestern Abend, womit klar gezeigt wird, dass das Establishment, dass die Partei Mitte und Rechte sich um Biden konsolidiert und die nächsten Monate doch spannungsvoller sein werden, als wir vielleicht gehofft oder gewünscht hätten.
Genau.
Adam, ja, wie sieht's dann bei den einzelnen Bundesstaaten aus? Weil die sind natürlich demografisch höchst unterschiedlich, auch geografisch. Wie sieht's bei den einzelnen Staaten aus?
Ja, in den ganzen Südstaaten inklusive Texas hat Biden alle Südstaaten gewonnen. Was man dazu sagen muss, ist, dass diese Staaten, ja, auch die Südstaaten sich demokratisch teilweise stark voneinander unterscheiden. In Utah und Colorado, also the Mountain West Bundesstaaten, die gestern abgestimmt haben, war Sanders relativ stark und er hat dort gewonnen. Kalifornien hat Sanders einen 10-prozentigen Vorsprung. Leider, und ich glaube, für die Sanders-Kampagne ziemlich enttäuschend, haben sie in Minnesota im nördlichen Mittelwesten verloren und auch in Massachusetts, in Neuengland und wahrscheinlich auch in Maine, wobei Maine noch nicht fix ist. Natürlich hat Sanders in seinem Heimatstaat Vermont ganz stark gewonnen mit über 50% der Stimmen. Genau,
Aber also Minnesota gilt zum Beispiel als relativ liberaler Staat. Ich hatte vor kurzem gelesen, ja, Sanders hat gute Chancen da zu gewinnen. Und vor allem so New England da oben im Nordosten, da ist auch Vermont ein kleiner Bundesstaat. Aber viele haben damit gerechnet, dass Bernie Sanders da gewinnen würde, oder dass es sonst zwischen Bernie Sanders und die andere eher als links geltende Kandidatin Elizabeth Warren, das ist zwischen den zwei, aber dass Biden in Massachusetts lebt, also wir denken immer Massachusetts, das ist so Harvard University und MIT und so alle diese kluge Leute, also ein recht wohlhabender Bundesstaat, aber nicht nur, gibt es auch viel Agrikultur und auch viele Großstädte, also Boston nicht gerade klein, aber dass die beiden da nicht gewinnen, anstatt dem, dass Biden da gewinnt, das ist, oh, es tut weh, oder?
Ja, es tut auf jeden Fall weh und das Ergebnis in Massachusetts ist ganz deutlich die Folge davon, dass Sanders und Warren die progressiveren Wähler und Wählerinnen geteilt haben. Zusammen haben sie 47-48% und Biden hat 33%. Wobei ja Michael Bloomberg auch 11% gewonnen hat, aber ja.
Ich glaube auch, dass die große Story aus der Nacht ist. Also ich bin auf jeden Fall einer, der glaubt, dass dass Elizabeth Warren Sanders Stimmen wegnimmt. Und ich glaube auch, dass die Geschichte nicht freundlich auf ihre Taten in den letzten Wochen blicken wird. Aber ich glaube trotzdem, dass die Hauptstory eigentlich jetzt ist, dass die Mitte und die Rechte sich konsolidieren um Joe Biden. Und alle, die vielleicht lieber Buttigieg oder Klobuchar als ein charmanteres Gesicht des Neoliberalismus gehabt hätten, sich jetzt für Biden notwendigerweise entscheiden müssen. Und in so einem Bundesstaat wie Massachusetts, klar, es gibt viele junge, sagen wir vielleicht gebildete Wähler, aber es gibt halt auch viele reiche Menschen, viele alte weiße Menschen. Steve, du hast Harvard erwähnt. Ich meine, der durchschnittliche Student an Harvard kommt aus einer Millionärsfamilie. Also, dass die jetzt nicht unbedingt für Sanders wären, überrascht mich nicht. Ich glaube, was wirklich jetzt sich herauskristallisiert, ist die klare Spaltung innerhalb der Demokratischen Partei zwischen Links und Rechts, zwischen Arm und Reich, zwischen Populisten oder Populären auf der einen Seite und Technokraten auf der anderen Seite. Und leider hat Warren sich dazu entschieden, als Keil da reinzugehen und die linken Stimmenblock zu spalten. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sie dann für Joe Biden Vizepräsidenten sein darf. Ist ja auf jeden Fall eine sehr traurige Entwicklung, würde ich sagen.
Ja, also ihr Verhalten seit zwei Monaten als jemand, die sich als Linker oder Linksliberale vorgibt, war total unsolidarisch, muss man einfach sagen.
Aber lass uns dann vielleicht erstmal besprechen, wie ist es dazu gekommen? Weil wir hatten jetzt vor einer Woche, ne, kamen die Ergebnisse aus Nevada da. Bernie, also das ist immer so diese demografische Aufteilung, finde ich ehrlich gesagt ziemlich, manchmal ein bisschen widerwärtig. Aber bei Latino-Wählerinnen und Wähler hat Bernie auf einmal sehr gut abgeschnitten. Das ist in Nevada natürlich sehr bedeutsam. Und auf einmal hatte das ganze demokratische Establishment sich wirklich mal in die Hose gemacht. Deswegen. Und dann kam South Carolina. Und dann auf einmal, ja, aber die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, die wählen für Biden. Und was wir bisher erlebt haben, das war diese Art Clownshow, ne, wo irgendwie 5, 6 Zentristen alle sich gleichzeitig durch die gleiche Tür begeben wollten. Keiner ist dann deswegen durchgekommen. Wir hatten auch Pete Buttigieg, der so junge Marktforschungskreation. Wir hatten Amy Klobuchar von Minnesota, die, außer dass sie aus Minnesota war, ich habe noch nicht so viel verstanden von ihrer Kampagne. Also, und dann auch Mike Bloomberg. Im Grunde alle, weil der Kandidat, der es sein sollte, sozusagen aus der Sicht des Establishments, Joe Biden, weil er so grottenschlecht war. Nee, er war einfach dran, als Vizepräsident von Obama. Das war so, in früheren Jahren war es eigentlich immer Hillary Clinton, ob 2008 oder 2016, weil ja, die war dran aus der obersten Riege. Und Joe Biden war der Nächste, der auch so auserwählt sozusagen war, außer Koren. Nur gab so eine schlechte Figur von sich, besonders bei den Debatten, dass immer mehr Zentristen dachten, yeah, das kann nicht sein. Und deswegen haben alle diese anderen Kampagnen richtig gut Feuer gefangen. Mhm. Und jetzt haben wir dieses Phänomen, dass innerhalb wirklich von 2 Tagen nach einem Sieg in einem, sag ich mal, vom Bevölkerungszahl nicht besonders wichtigen Staat South Carolina, auf einmal die ganze Energie, der ganze Fokus von den Zentristen geht auf Joe Biden, der ist unser Mann, als ob das letzte Jahr, wo alle an ihm regelrecht verzweifelt haben, nicht gewesen wäre. Was ist eurer Meinung nach in diesen 2 Tagen passiert, dass das so geschieht?
Naja, also ich glaube, ich würde da nicht ganz mitgehen, dass South Carolina nicht so wichtig ist. Klar, das ist ein relativ kleiner Bundesstaat, aber es war der erste Bundesstaat oder die erste Vorwahl, wo es eine große Anzahl von afroamerikanischen Wählern gab, die teilgenommen haben. Und genau, wie wir schon lange wissen, ich würde weniger sagen, dass Sanders wirklich Schwierigkeiten hat mit schwarzen Wählern, sondern Biden hat da einfach einen viel größeren Bekanntheitsgrad und er hat auch sehr gute Verbindungen zu den verschiedenen afroamerikanischen NGOs und schwarzen Kirchen und er ist halt durch seinen Namen und durch seine Rolle verbunden mit Barack Obama und all das verleiht ihm einen starken Vorsprung bei afroamerikanischen Wählern. Bei jungen afroamerikanischen Wählern hat Bernie Sanders trotzdem über 40% geholt. Aber trotzdem dieser Sieg von ihm und vor allem auch, der hat ja nicht knapp gewonnen, ne, sondern der hat mit 50% mehr als doppelt von dem bekommen, was Sanders als der zweite Platz bekam. Und das konnte dann, also das gab's es gab den Medien, die sowieso eine Story wollten, dass Biden jetzt der Comeback-Kid ist, hat ihnen das notwendige Feuer gegeben. Und man muss halt sagen, dass viele amerikanische Wähler nicht so krass Politik verfolgen, dass sie sich wohl durchaus beeinflussen lassen haben von der Erzählung, dass Biden jetzt wieder populär ist und dass Biden die beste Chance hat, Trump zu schlagen. Weil das ist auch letztendlich, was die meisten, vor allem älteren Wähler motiviert, ist endlich Trump loszuwerden. Und ich glaube, die neue Erzählung aus den Medien und vom Partei-Establishment hat einfach einige Wähler überzeugt, dass Biden doch die sichere Wahl gewesen wäre. Oder sichere Wahl ist, meine ich.
Genau. Zu den Ergebnissen in South Carolina vom letzten Samstag möchte ich hinzufügen, dass aus historischen Gründen, ja, wie Lauren richtig gesagt hat, es ist nicht so, dass Bernie nicht gut mit der schwarzen Wählerschaft steht, sondern eher, dass aus historischen Gründen, die total nachvollziehbar sind, ist dieser Wählergruppe oder Teilen sind Teile von dieser Wählergruppe, sie stehen eher unkritisch gegenüber des Partei-Establishments. Und Biden vertritt das Establishment, was ja sie nicht kritisch, also sie sehen dieses Establishment nicht kritisch, wie Leute wie ich und Lauren und viele jüngere Leute. Und ich glaube, Lauren hat auch recht, dass die mediale Erzählung seit South Carolina, insbesondere seit Montagabend, wo Amy Klobuchar und Buttigieg und Beto O'Rourke und viele andere Demokraten und Demokratinnen, also Parteileute, Biden ausdrücklich unterstützt haben, hat einen Unterschied für die mediale Erzählung gemacht. Und genau.
Ja, also 538.com, das ist diese Website von Umfragekönig Nate Silver, hat berichtet sogar, dass Obama höchstpersönlich bei Pete Buttigieg angerufen hat, wahrscheinlich für mehr Pete, der Anruf seines Lebens, und ihm nahezulegen, er soll ja zurücktreten. Und man merkt auf einmal bei nur einem klaren Sieg, und nur eine, das war genug fürs ganze Establishment zu sagen, okay, jetzt hört das Spiel auf, Biden ist es, ihr habt das jetzt dann zu vollziehen, und ja, damit war Buttigieg raus, ne, für manche so aus dem so eher liberalen Spektrum dann Hoffnungsträger oder Amy Klobuchar, die ein eher kleinere Gemeinde für sich hatte, und alles war auf Biden fokussiert. Wir haben schon in unserem letzten Gespräch, Lauren, viel zu Joe Biden erzählt, aber ganz kurz, weil er momentan steht jetzt vorne in der Gesamtanzahl der Parteitagsdelegierten, der den Kandidaten küren sollte. Das war bis heute nicht der Fall. Bernie führte, und von allen Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die man sowieso nicht sehr gut trauen kann, hat man prognostiziert, er würde bei dem Parteitag die meisten Delegierten haben. Ja. Und viele so Bernie-Unterstützer online haben immer erzählt, ja, und deswegen, man darf mit diesen Superdelegierten die Wille der Basis dann nicht kreuzen. Aber nach dem jetzigen Stand sieht so aus, als ob Joe Biden die Kandidatur gewinnen könnte. Wie seht ihr dann, wenn Joe Biden es wäre, wie wären seine Chancen, Präsident zu werden? Und wie würde die USA, falls er dann gewinnen sollte, sich verändern, wenn überhaupt?
Na, würde sich ja überhaupt nicht verändern. Das ist, was Joe Biden verspricht. Das hat er sogar sehr früh in seiner Kampagne bei einem Treffen von großen Geldgebern, so Banker, verschiedene CEOs und so weiter, da hat er ausdrücklich gesagt, wenn ich die Wahl gewinne, wird sich fundamental nichts verändern. Das ist, wofür er steht, ne? Das haben wir, wie du meintest, bei der letzten Folge ausführlich diskutiert. Joe Biden steht für das 20. Jahrhundert und er verkörpert das auch. Also ich fand es wirklich, als politischer Gegner von ihm muss man eigentlich diese ganzen peinlichen Videos abfeiern, aber mir tut er nur noch leid. Ich meine, gestern Abend bei seiner Siegesrede hat er seine Frau mit seiner Schwester verwechselt, ne? Vorgestern konnte er sich an die ersten Sätze aus der Unabhängigkeitserklärung nicht erinnern und sagte einfach so, du kennst das Ding. Also es ist wirklich ein trauriger Anblick, aber insofern passend.
Er hat gesagt, Bitte wählt mir an Super Thursday. Ich meine Super Tuesday.
Ja, ich meine, der Typ baut also, ab, ja, aber ich finde, dabei verkörpert er das Establishment, das er verteidigen will, was ja auch abbaut. Ne? Also Obama war nur, keine Ahnung, das ist ja nur 12 Jahre her, aber wenn man das mit damals vergleicht, die Partei ist im Vergleich ein Skelett von dem, was es damals war. Und gleichzeitig die soziale, wirtschaftliche Krise um sie herum frisst sich immer tiefer in die Gesellschaft rein und erodiert die Grundsätze von der amerikanischen, jetzt in Anführungszeichen, Demokratie, die Joe Biden angeblich unbedingt verteidigen möchte.
Ja, also Obama gewann auch natürlich auch als der Außenseiter, ne, die gekürte Kandidatin 2008 war Hillary Clinton. Ne, die soll es werden, das war alles schon beschlossene Sache. Und er kam mit einem radikalen Antikriegskurs und gewann das, und das, ist dann sehr plötzlich dann, also nee, der das, hat so kandidiert, als Präsident war das überhaupt nicht.
Nein, aber auch wenn man guckt hinter der Bühne oder hinter dem Vorhang, die großen Geldgeber haben sich relativ früh für Barack Obama entschieden. Die Vorstellung, dass er so ein radikaler linker Außenseiter wäre, das hat halt die Medien behauptet, das haben bestimmt auch viele Wähler damals gesehen, aber hinter der Bühne, hinter dem Vorhang hat Barack Obama sehr früh und sehr klar signalisiert, ich werde nichts Großes unternehmen, ich bin auf eurer Seite. Und ziemlich früh haben gewisse Kapitalfraktionen, wie zum Beispiel Wall Street, sich eher hinter Obama gestellt als hinter Hillary Clinton. Ich glaube, das erklärt auch ein bisschen ihren Zorn und ja, dieses diese Getriebenheit ihrerseits, dass sie halt immer wieder verloren hat gegen andere. Genau, aber ich glaube, der Vergleich aber stimmt.
Was Obamas Obamas Erzählung war, dass er ein Antikriegskandidat war und er konnte das nur sagen, weil er nicht für den Irakkrieg er hat nicht für den Irakkrieg gestimmt, weil er nicht mal im Senat war. Wer weiß, wie er abgestimmt hätte.
Ja, und gegen den Irakkrieg zu sein, war jetzt auch nicht so schwer. Also ich glaube, es gibt auch oft aus europäischer Sicht das Missverständnis, dass Barack irgendwie am Anfang zu den Parteilinken gehörte. Er hat sich vielleicht so inszeniert, aber er gehörte nie wirklich zum linken Flügel und war auch nie mit einer Figur wie Sanders vergleichbar. Aber ich glaube, deshalb, um eigentlich nochmal auf Steves eigentliche Frage zurückzukommen, deshalb sind die Chancen, dass Biden gegen Trump gewinnen kann, glaube ich, ziemlich gering. Weil er wirklich nichts hat, womit er sagen kann oder argumentieren kann, er verkörpert oder er repräsentiert irgendwas Neues, irgendwas anderes. Er war immer ein sicherer, moderater Politiker. Er hat sich nie mit irgendwelchen tapferen oder schwierigen Positionen hervorgetan. Die versuchen ihm jetzt, so Leute wie Samantha Powers und halt so linksliberale Establishment-Typen versuchen, so eine Erzählung in die Welt zu setzen, dass Joe Biden derjenige gewesen ist, der Barack Obama überzeugt hat, dass die homosexuelle Ehe doch eine gute Sache wäre. Das mag auch sogar sein, aber im Jahr 2015 endlich zum Erkenntnis zu gelangen, homosexuelle Menschen hätten das Recht, sich zu heiraten, genau wie alle andere, ist jetzt auch nicht so besonders bold oder tapfer.
Das ist die Erstung des Winterpalastes.
Genau. Und deshalb glaube ich, also guck einfach ein paar Reden von ihm in den letzten Tagen an. Trump hat zwar auch mental krass abgebaut in den letzten 3 Jahren. Und also wenn man zum Beispiel einfach Reden von Trump vor 5 Jahren mit heute vergleicht, man merkt schon deutlich, dass auch er unter dem Druck des Amtes leidet und geistig abbaut. Aber trotzdem, Trump wird jeden Fehler und jeden Versprecher von Biden so auswälzen und so gegen ihn benutzen. Also ich glaube schon, wenn es dann eine Frage ist zwischen der rechte Flügel des Establishments, Trump, und der linke Flügel, jetzt in Anführungszeichen, viele Wähler werden, glaube ich, bei Trump bleiben. Und Das ist halt ein Albtraum-Szenario, aber ein durchaus mögliches.
Viele Wähler und Wählerinnen werden einfach keinen Grund sehen, warum sie überhaupt wählen gehen sollten.
Ja,
und,
das glaube ich auch.
Wenn Biden mehr Delegierten gewinnt, würde ich wahrscheinlich für ihn wählen. Ich würde nie Trump wählen, aber für mich wäre es schwer zu argumentieren zu jemanden, der oder die total einfach apolitisch ist oder der sich so fühlt, als ob, oder der meint, dass das Establishment nichts für ihn macht, egal wer der Präsident sein wird. Das wäre tatsächlich ein schweres Argument zu machen, weil Biden, wie Lauren gesagt, ausdrücklich gesagt, er wird nichts ändern.
Ich finde vor allem, also bei Biden, man merkt, die kognitiven Kapazitäten, das ist keine persönliche Beleidigung, einfach wirklich medizinische Feststellung, der Mann kriegt gerade Sätze seltenst raus. Ja. Er weiß nicht den Namen seines Ansprechpartners, auch wenn es ein berühmter Fernsehmoderator ist, der weiß nicht, in welchem Bundesstaat er sich gerade befindet. Das sind schon Dinge, die man von einem Präsidenten man sich erwünschen soll. Okay, das ist auch teilweise der Fall bei Trump. Nur was Trump hat und er nicht hat, sind aber die Emotionen. Warum will er kandidieren? Wenn Trump sagt, drain the swamp, den Sumpf trockenlegen. Also Trump ist der Sumpf höchstpersönlich. Aber der verkörpert eine Wut gegen das System. Und dieses antisystemische Emotion, das hat Trump am Ende ins Amt gebracht. Biden, welche Emotion ist da überhaupt da? Sein politisches Wirken war, ich helfe den Großbanken gegen kleinen Kreditgeber, kleine Schuldner oder so weiter. Der ist der Mann der Versicherungsindustrie, der Steuervermeidung. Also dessen Sohn $50,000 im Monat bei einer ukrainischen Gasunternehmen bekommen haben soll, allein im Grunde wegen seines Nachnamens. Also das ist eigentlich für Trump der perfekte Kandidat.
Genau.
Ne? Der ist das Establishment und verkörpert überhaupt keine Emotion. Also okay, er kann nicht denken und er müsste es nicht sprechen, aber er kann auch nicht fühlen. Kann er den Schmerz von so vielen Wählen überhaupt mitempfinden? Meiner Meinung nach überhaupt nicht. Der sagt nur, ich fühle euren Schmerz und steigt dann wieder in die Limousine ein. Also das ist extrem deprimierend. Ich würde mich extrem wundern, wenn ein Joe Biden da gewinnen kann. Aber vielleicht sollen wir dann zum nächsten Kandidaten, der ein bisschen der vergessene Mann ist heute Abend, und das ist Mike Bloomberg. Oder wie kann ich einfach 500 Millionen aus dem Fenster schmeißen, der so ermutigt war von den manifesten Unfähigkeiten Joe Bidens, dass er als Ex-Republikaner, der damals George W. Bush unterstützt hatte, 2004 und so weiter, seinen Hut in den Ring warf als Demokraten Präsidentschaftsanwärter und dann einfach, also ich höre aus Amerika, du kannst keine Ecke, kannst nicht den Rechner online gehen, ohne nicht ein fucking Mike Bloomberg Werbung überall zu sehen. Stimmt. Und wunderbar zusammengeschnitten, immer so Barack Obama, sieht so aus, als ob Barack Obama ihn unterstützen würde, was leider auch überhaupt nicht stimmt. Und man kann sich einiges erkaufen, aber viel mehr als 10% ist es nicht.
Ja, ja, das ist vielleicht die einzige positive Nachricht. Oder die,
genau,
die
das große ist, positive das ist die Hoffnungsschimmer des Abends, würde ich sagen.
Ja, okay. Möchte man, also gibt es noch mehr zu Bloomberg zu sagen? Also da gab es auch diese Vorwürfe von Irreführung. Da waren so satirische Tweets, die nicht unbedingt als Satire gekennzeichnet waren. Also schlecht machen von Bernie Sanders oder so weiter, dass er irgendwie Assads Papierrecyclingprogramm gut fände oder so. Dass man sich von außen nicht reinkaufen konnte oder vor allem, also der fing gut an, dann kam er auf die Bühne in der ersten Debatte, ich glaube, das war Nevada, Elizabeth Warren hat ihn sofort auseinandergenommen. Und da merkt man einfach diese Kluft zwischen dieses Bild, was projiziert worden ist, in diese höchst professionell emotional gemachte Werbespots. Und dann auf der Bühne, da stand jemand, der überhaupt nicht wüsste, mit Kritik umzugehen, was wahrscheinlich als Milliardär in deinem Milliardärenunternehmen, da kriegst du nicht sehr viel offene Debatte auf Tagesbasis, ne?
Ja. Ja, dass er auch, also er war zwar jahrelang der Bürgermeister von New York, aber die nationale Bühne ist nochmal eine andere Nummer. Und er, weil er ja auch letztendlich ein leeres Gehäus ist, in dem man alle möglichen Inhalte reinfüllen kann. Ich glaube, alle Kandidaten haben ihn als Bedrohung wahrgenommen und entsprechend angegriffen. Und er war einfach nicht bewaffnet, meine ich, damit umzugehen und hat es dafür die Strafe verdient. Ich finde es ein kleiner Trost, aber immerhin ein Trost, dass zumindest wohl noch nicht es noch nicht möglich ist, in den Vereinigten Staaten sich in eine Wahl einzukaufen. Die Frage jetzt ist, was er tut. Kandidiert er weiter? Hört er auf? Der hat eigentlich jetzt schon kaum eine Chance, irgendwie eine bedeutsame Rolle zu spielen auf dem Parteitag. Ich würde mir aber schon eigentlich fast wünschen, dass er noch ein bisschen drin bleibt, um von Biden noch ein paar Stimmen abzuklauen. Erst recht, wenn wir jetzt noch mit Warren weiterleben müssen, obwohl sie auch keine Chance auf die Kandidatur hat.
Ja.
Sorry, Adam.
Ich wollte nur Lauren zustimmen. Bloombergs Kandidatur war ich glaube, das war sowas für das Establishment wie ein Safety Valve. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde. Also im Plan B, genau, falls es etwas mit Joe Biden wirklich schief gehen würde. Aber jetzt sieht es so aus, als ob Biden ja eigentlich doch relativ stark ist. Aber was man damit rechnen muss, ist, dass Michael Bloomberg als Mayor, der einen enormen Ego hat, also es ist ein bisschen schwer zu sagen, was er machen wird. Genau, ebenso für Elizabeth Warren. Ich habe wirklich keine Ahnung, was sie machen wird, was ihr jetziger Plan ist.
Ja, also man kann sehen, also eine Art, so eine Art Rückversicherung, weil ein Präsident Bernie Sanders, da kommen womöglich neue Städte für die Superreichen auf einen zu. Da, wenn du 61 Milliarden Dollar hast, das ist ein ganzes Stück Geld. Also die halbe Milliarde einfach so in ein paar Wochen so rauszublasen, ist wirklich nur Trinkgeld für den Croupier dabei und wahrscheinlich ein großes Ersparnis dagegen, was es einem gekostet hätte, unter höheren Steuersätzen, unter einer Bernie Sanders-Präsidentschaft. Also das ist einerseits schon, man versteht schon, aber ich meine, andersrum, er hätte es wie die Koch Brothers oder so machen können, er hätte einfach so seinen Lieblingskandidaten einfach so Geld geben können. Da ist auch natürlich sehr viel Ego dabei. Das wäre natürlich ein Joe Biden mit dem Geld von einem Mike Bloomberg, sind unvorstellbare Summen, wo er wirklich mehr besitzt als die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung. Ja. Ein Mann zusammen. Das ist schon der Hammer. Aber ja, es gut, dass man sieht, dass nicht alles so krass käuflich, wie man es sonst immer sieht, oder eher, es sind diese Fit-Strukturen zwischen Partei, Medien. Es gibt auch andere Materialienverbindungen, die unterwegs sind als nur Geld, 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 und man kommt damit rein. Man kann vielleicht auch sagen, also ja, bei Mike Bloomberg muss man feststellen, also eigentlich nach den Regeln hätte er gar nicht auf die Bühne dürfen bei der Debatte, weil es stand fest, man musste so und so viel Geldunterstützer haben. Mike Bloomberg hatte Geldunterstützer gar nicht notwendig, und es war vielleicht auch nicht sicher, ob er sehr viele Spenden bekommen würden. Na, einem der reichsten Menschen des Landes überhaupt Geld zu spenden, ist ein bisschen abartig. Eigentlich hätte er nicht auf die Debattenbühne also mit dürfen, aber die Regeln haben sich geändert. Das war auch ziemlich heuchlich, weil das sind die gleichen Menschen, die gleichzeitig sagen, nee, die Regeln sind die Regeln, die sind fest, die dürfen man nicht verändern, wenn es zum Beispiel darum geht, diese Superdelegates, diese Überdelegierte, die tatsächlich Sanders um die Nominierung bringen können, um diese zu ermachten, obwohl sie keine demokratische Rechenschaft der Basis schuldig sind. Aber man hört aber auch, es war nicht nur der Wunsch von Mike Bloomberg, dass er auf diese Bühne kommt, sondern von Elizabeth Warren. Und als Bloomberg dann in Nevada bei dieser ersten Debatte, wo er dabei war, kam, was Warren, die wirklich eine Sternstunde hatte, die hat ihn massiv angegriffen, wirklich auseinandergenommen. Nur was ist mit ihr? Weil eigentlich, das vergisst man mittlerweile längst, war sie, also sagte sie, hat sie kandidiert, ist sie überhaupt in die Politik gekommen, um die Politik von Joe Biden zu bekämpfen? Es war besonders diese Bankruptcy Bill, also das Insolvenzgesetz sozusagen, was wirklich kleine Schuldner gegenüber den Großbanken massiv geschwächt hat. Also arme Leute, die sehr oft zum Beispiel ihr eigenes Zuhause verloren haben im Zuge der Krise nach 2008. Oder so war Elizabeth Warren, wollte so gegen diese fast also korrupte Politik zugunsten von Wall Street, was wirklich mit Joe Biden verkörpert war, der den Steueroase-Bundesstaat Delaware im Senat damals vertrat. Und auf einmal ist Warren diejenige, die versucht seit zwei Monaten immer wieder Bernie Sanders anzugreifen und sich doch irgendwie gut machen mit den Zentristen. Ich hatte gedacht, die hatte irgendwie gehofft, die wäre zwischen beiden Lagen und da würde so die ganze Partei am Ende sagen, sie soll es sein, weil die, nur die ist sozusagen die Einheitskandidatin, die uns alle zusammenbringen kann. Ihr seht das mittlerweile ein bisschen zynischer.
Ja, also ich ich glaube durchaus, dass Warrens Ziel ist, ihr Ziel ist, die Partei, das Establishment und die Basis zu vereinen. Aber ich glaube, diese Aufgabe ist unmöglich. Es gibt einen zu großen Widerspruch zwischen dem, was die Basis will, und zwischen den Interessen der Basis und den Interessen der Großspender. Und das kann man nicht einfach ausblenden. Und dass Warren in den letzten Monaten, dass ihre Kampagne in den Umfragen und so ziemlich schief gegangen ist, hat mit der Unmöglichkeit, diese Aufgabe zu tun. Und jetzt glaube ich nicht, ich glaube, Warren ist nicht mehr glaubwürdig als Kritikerin von Wall Street, weil sie mittlerweile das größte Super PAC von allen Kandidaten und Kandidatinnen hat, für die deutschen Hörer und Hörerinnen. Ein Super PAC ist sowas wie würdest du das beschreiben, Lauren? Ein Super PAC?
Einfach ein Verein, wo Millionäre Geld reinstecken, um Wahlkampf zu machen gegen andere Kandidaten. Aber ich glaube, ist auch das mit dieser Bloomberg-Geschichte, das macht ja auch voll Sinn. Egal, ob es Elizabeth Warren ist oder Hillary Clinton, auch wenn Elizabeth Warren vielleicht einen Schritt links von Hillary Clinton steht, solche neoliberale oder technokratische liberale Demokraten fühlen sich am wohlsten, wenn ihnen gegenüber ein dummes, rechtes Arsch steht, das sie relativ einfach fertig machen können. Und Elizabeth Warrens Polemik gegen Mike Bloomberg bei der vorletzten Debatte war ja auch gut. Aber es ist auch, muss man sagen, nicht so schwer, jemanden dafür anzugreifen, dass über 60 Menschen ihn angeklagt haben wegen sexueller Belästigung. Ne? Das ist jetzt auch nicht die schwierigste Aufgabe. Und deshalb würde es mich überhaupt nicht überraschen, wenn Liz Warren wollte, dass Mike Bloomberg auf diese Bühne steht. Weil je mehr sie über Mike Bloomberg reden kann, desto weniger muss sie darüber reden, dass sie eigentlich keine Perspektive zu gewinnen hat, dass sie zumindest auf Papier ganz viele Ziele mit Bernie Sanders teilt, aber trotzdem nicht zurücktritt und ihn nicht unterstützt. Weil das ist ja die brennende Frage, die sie nicht beantworten kann, ohne zuzugeben, dass sie eigentlich jetzt vor allem dazu da ist, Bernie Sanders zu verhindern. Und dann würde sie natürlich viel lieber jemanden wie Mike Bloomberg angreifen, damit sie sich als links ausgeben kann, damit ihre ganze Twitter-Fans und ihre Basis besteht mittlerweile fast nur noch aus Twitter-Fans, sie hypen können als diese coole, starke Frau, die den bösen Sexisten Mark Bloomberg angreift, was er ja auch ist. Aber das ist halt einfach und ich würde sagen, es ist letztendlich Show. Das ist das Traurige.
Man muss sich fragen, warum jetzt gerade Elizabeth Warren mehr Großspenden als alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten bekommt. Und das hat eine sehr einfache Antwort. Es hat damit zu tun, dass es für das Establishment besser ist, wenn sie noch im Rennen bleibt. Und es ist auch eine ideologische Frage. Also ist sie einfach zynisch? Will sie Bernie schlagen? Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, es könnte wohl der Fall sein, dass sie einfach sie ist kein Sozialist, sie hat keine Klassenanalyse von den Verhältnissen. Ich glaube, also es war naiv für sie zu versuchen, das Establishment mit der Basis zu vereinen. Das ist aus einer Klassenperspektive schlicht unmöglich. Und ich glaube, es ist auch, also es könnte sein, dass es ist einfach Naivität, also dass sie einfach naiv ist.
Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie naiv ist. Ich glaube, sie weiß sehr genau, was sie macht. Ich glaube, sie wusste das vom Anfang an. Ich glaube, naiv waren wir, die gedacht haben, oh, vielleicht kann man auch mit ihr was machen. Es ist ja auch, man will ja nicht vom Anfang an so zynisch an die Sache rangehen. Aber diese Frau war jahrzehntelang Professorin an Harvard. Sie hat jahrzehntelang sich als Indianer ausgegeben. Also sie ist nicht naiv, sie ist nicht
weil sie eine
extrem, sie ist extrem,
Native American, ja.
Sie ist extrem klug. Sie ist, glaube ich, aber auch extrem zynisch. Ich glaube, ihre Unterstützer sind zum Teil sehr naiv. Ne? Also, dass man auch heute noch schreibt, dass ihre Unterstützer, ich glaube schon, dass sie ehrliche Unterstützer zum Teil hat, die wirklich glauben, dass sie noch eine Chance hat. Das ist aber halt wirklich naiv. Elizabeth Warren ist nicht naiv. Sie ist einfach zynisch, macht geil, hat jetzt die Entscheidung getroffen, das zu tun, was ihrer Karriere zugutekommt. Karriere meine ich, statt das Richtige, nämlich aufzuhören und ihre Unterstützung für Bernie Sanders zu erklären.
Ja, das ist wahrscheinlich richtig.
An der Stelle, bevor wir zu geil am Haten sind, ich müsste auf ein Schreiben von einer Hörerin, weil in einem Punkt würde ich schon sagen, Elizabeth Warren hat schon bewiesen, dass es tatsächlich immer schwerer ist, als Frau zu kandidieren, weil wenn du plötzlich, wenn du keine Lösung anbietest, dann bist du die Dumme. Und wenn du die Lösung alle hast, wie Elizabeth Warren, die extrem viele ausgearbeitete Positionen überall hatte, ja, bist du Scoobamish, bist du die Oberlehrerin sozusagen, die herunterpredigt oder so. Das ist natürlich ein strukturelles Problem, was nicht nur für Elizabeth Warren gilt. Wo ich aber mit euch absolut einer Meinung bin, ist, am Ende diese Appelle für die Einheit von wir alle zusammen gegen Trump. Wenn wir alle gemeinsam, heißt auch die Milliardäre, heißt auch Wall Street, die Politik in seinen Interessen einkauft. Das ist, als ob die Hühner im Hühnerstall die Einheit mit dem Fuchs beschwören. Genau. Das war Pete Buttigiegs ganze Kampagne, Schulterschluss mit dem Fuchs, die uns gerade frisst. Und nur Bernie kann dagegen sein. Und da, was du sagst, ja, neben einem rechten Arschloch dagegen zu kandidieren, ist total einfach. Deswegen wollte ausdrücklich Hillary Clinton, dass Trump die Vorwahlen bei den Republikanern in 2016 gewinnt. Also Trump war ihr ausgesuchter Lieblingsgegner. Weil, ja, gegen Trump zu sein, das ist einfach. Und obwohl alle Demokraten vom Establishment heute sagen, ja, wir müssen unbedingt Trump schlagen. Ja, warum? Das ist doch wunderbar. Weil man muss gar keine eigene Politik mehr machen. Ich bin der Widerstand. Das ist so eine heldenhafte Selbstinszenierung. Das ist super. Du kannst richtig gut damit auch Geld spenden, einnehmen. Du kannst so dich also ideologisch inszenieren. Aber am Ende, wer ist die größte Bedrohung für deine Karriere? Es ist nicht Donald Trump, der ist nur der politische Gegner. Die größte Bedrohung ist ein Politiker aus den eigenen Reihen, der kommt und sagt, nie diese Großgeldspenden, diese intransparente Bestechungen, die Politik in dem eigenen Interessen kauft. Das ist das Problem. Das ist nicht nur eine politische Auseinandersetzung, das bedroht deine Existenz. Und dieser strukturelle Angriff wollen sie einfach gar nicht wahrhaben und bekämpfen sie umso verbitterter, viel mehr als eigentlich der große Gegner Donald Trump, den sie immer als so Lieblingsgegner inszenieren. Aber nein, Bernie Sanders ist bei denen viel verhasster, weil wenn Bernie Sanders gewinnt, wenn Bernie Sanders tatsächlich die Hoheit innerhalb der Demokratischen Partei hätte, wenn diese Großspenden nicht mehr erlaubt sind, dann der ganze Ast, auf dem sie gebaut haben, ist abgesägt. Und dann fallen sie in den Abgrund. Und deswegen muss Bernie Sanders auf jeden Fall gestoppt werden. Und da ist jeder schmutzige Trick erlaubt. Viel mehr als gegen Donald Trump. Wo, ja, der irgendwann mal wird die Präsidentschaft aufhören, vielleicht nach 40, 50 Jahren. Aber mein Gott, wir können uns gut inszenieren. Also das ist eigentlich für deren Karriere nicht gefährlich.
Genau. Ja, aber das, ja.
Ja, okay. Was macht jetzt Bernie? Also, weil wir haben jetzt tatsächlich das Problem, wir dachten, wir gehen jetzt zum Parteitag am Ende mit mehr Bernie-Delegierte. Das sieht jetzt so nicht aus. Und diese ganze Hoffnung, dass die große Gefahr, dass auf einmal der Dampf rausgeht und die Leute wieder weggehen. Was muss die Kampagne jetzt machen und was kann man jetzt in diesem Moment lernen?
Ja, ich glaube, man muss jetzt, oder Bernie muss jetzt sein Feuer komplett auf Joe Biden richten. Ich würde mir wünschen, dass er jetzt auch endlich etwas gegen Elizabeth Warren sagen würde. Das wird er aber natürlich nicht machen. Er nimmt da immer sozusagen eine High Road. Finde ich zwar falsch. Ich glaube, das hat auch damals Jeremy Corbyn geschadet, dass er sich nicht mehr, also nicht mehr gegen seine Gegner ausgeteilt hat. Aber gut, das wird er nicht machen. Er wird sein Feuer auf Biden richten müssen. Ich glaube, da hat er noch gute Chancen, in den kommenden Monaten noch viele Delegierten dazu zu gewinnen. Auch weil dann spielen auch so Faktoren wie so Alter oder Hautfarbe keine Rolle mehr, weil es jetzt zwei alte weiße Rentner sind. Und dann kommt es wirklich darauf an, was bieten sie an, was haben sie in den letzten Jahrzehnten getan. Und da glaube ich schon, dass Sanders mit seinem Track Record stolz sein kann und dass er durchaus noch eine Chance hat, die Mehrzahl der noch anstehenden Vorwahlen zu gewinnen. Was jetzt wahrscheinlich sehr schwierig wird, ist, dass er eine absolute Mehrheit der Delegierten gewinnt. Das ist noch nicht komplett ausgeschlossen, aber es wird sehr schwierig. Durchaus noch möglich ist aber, dass er die Mehrzahl der Delegierten gewinnt und dann kommt es auf den Parteitag an, das Argument zu gewinnen, dass der demokratisch gewählte Kandidat als auch der Kandidat werden sollte. Das wird extrem schwer, aber Bernie Sanders Kampagne war ja immer schwer. Es war immer eine Kampagne gegen die da oben. Es war immer klar, dass er das gesamte System hinter ihn oder gegen ihn, meine ich, bekommt. Und jetzt ist es soweit und jetzt gilt es für ihn und für seine Kampagne, ihre Botschaft weiterzutragen und noch zu versuchen, dieses demokratische Rennen zu gewinnen.
Ja, Sanders hat noch eine Chance, aber es ist deutlich geringer geworden nach gestern, würde ich sagen.
Ich würde nur da hinzufügen, ich würde sehr, sehr sehnlichst erhoffen, dass man aus der ganzen Bewegung, die um Bernie Sanders entstanden ist, lernt, dass es nicht nur um die Präsidentschaft gewinnt. Also man will, was ich super finde, hast du kürzlich auch auf Facebook geschrieben, Lauren, Bernie will die Macht. Und so viele Teile der Linken, auch besonders hier in Europa, haben eigentlich überhaupt vergessen, nach der Macht wirklich zu greifen. Andererseits, wenn man plötzlich die Präsidentschaft nicht gewinnt, was jetzt in diesem Fall durchaus möglich ist, dass man nicht nur sagt, okay, das wäre in diesem Arsenal, welche Machtinstrumente gibt es? Das wäre, also den Staat zu kapern, das ist natürlich die große Macht. Aber es ist nicht die einzige Macht. Die Macht haben wir alle im Hier und Jetzt an unserem Arbeitsplatz, da wo wir Miete zahlen. Also man kann so viel von Community Organizing, also Gemeinschaftsorganisieren, gewerkschaftlich zusammen, von den Graswurzeln her zusammenkommen. Man hat schon aus der 2016er Kampagne gesehen, dass aus dem Nächstkandidaten Bernie Sanders und plötzlich ist AOC, die ganz klasse Alexandria Ocasio-Cortez, jetzt im Kongress und nicht mehr in einem Bar in New York arbeitend, weil die aus dieser Kampagne kam und so viele Leute da zusammenkamen. Letztendlich, also die linkeste aller Präsidentschaften der Vereinigten Staaten, das war vom Franklin Delano Roosevelt, der selbst nicht besonders links war, aber der immer mehr weiter links getrieben worden ist, unterstützte sich auf eine sehr, sehr große Gewerkschaftsbewegung, besonders von der links ausgerichteten CIO, die extrem viele sozialistische und auch kommunistische Gewerkschaftsorganizer auf dem Boden hatten, die in jeder Fabrik damals die Leute zusammen organisierten. Und da hatten sie, die waren nicht in die Idee verfallen, man muss die Präsidentschaft gewinnen und sonst ist alles nichts. Die waren immer in diesen Konflikten im Hier und Jetzt und haben überall gedruckt. Und da war die Präsidentschaft nur eins von sehr vielen anderen Konflikten, die sie gewinnen wollten. Nicht, dass damals alles perfekt worden ist, bei weitem nicht. Aber wo ich zum Beispiel gesehen habe bei Labour, ist auf einmal die Luft wirklich raus. Wir haben die Wahl verloren und alles ist schlimm. Wir müssen auch gucken, dass nicht nur diese eine große Schalte, dass wir nur nach dem greifen, um wenn wir das verfehlen, dass wir alles vergessen und es verfehlen, so die eigene Macht im Hier und Jetzt am Arbeitsplatz oder sonst wo überall aufzubauen. Es gibt eine Reihe von Waffen und es ist nicht nur, dass nur die Präsidentschaft sozusagen der einzige Preis ist und alles andere ist Murks. Also natürlich ist aber ganz groß, es mobilisiert sehr viele Leute. Okay, Präsidentschaft zu gewinnen, okay, dann bin ich bereit, dann mehrere Stunden in der Woche dafür herzugeben, aber bloß nicht dann alles aufgeben in dem Moment, wo das nicht funktioniert. Aber wir werden sehen. Lauren, Adam, habt ihr noch was hinzuzufügen? Letzte Weisheiten für den Weg?
Nee, ich würde da, also natürlich muss eine linke Bewegung aus mehr bestehen als Wahlämter. Und ich verstehe den Impuls hinter dem, was du sagst. Und natürlich ist gerade die Situation in England und in Großbritannien ziemlich enttäuschend. Ich glaube aber, was mich eher frustriert und wovor ich eher Angst habe, ist die Tendenz von Linken zu sagen, ja, wir haben zwar die Wahl nicht gewonnen, aber die Bewegung lebt. Ne? Weil das meistens einfach nicht stimmt. Wenn wir zum Beispiel, ja, wenn wir zum Beispiel Italien angucken, die parlamentarische Linke gibt es nicht mehr, es gibt keine linke Kraft im Parlament, redet man aber mit linken Italienern, sofern es noch welche gibt, und dann hörst du so Sachen wie so, ja, das stimmt zwar, aber unsere sozialen Zentren sind ganz stark. Ne? Und hier in Deutschland heißt es dann so, ja, okay, wir haben zwar keine rot-rot-grüne Mehrheit, aber wir müssen dafür die Bewegungen von unten aufbauen und Druck ausüben. Und ich frage mich halt wirklich, wer glaubt es noch? Also natürlich brauchen wir Bewegungen, wir brauchen erst recht und vor allem Gewerkschaften. Aber wir sollen uns keine Illusionen machen, wie tief die Niederlage der Linken in den letzten Jahrzehnten war und wie weit wir davon entfernt sind, sowas wie in den 30er Jahren wieder aufzubauen. Und deshalb ist es schon wichtig, dass wir Wahlen wie die Wahl 2020 in den USA gewinnen, um uns überhaupt Raum zu erschaffen und Zeit zu erschaffen, indem wir wiederum langfristig Bewegungen aufbauen können. Aber es ist tatsächlich ein kritisches historisches Zeitfenster. Ein Sieg für Bernie Sanders würde verdammt viel bedeuten und eine Niederlage wäre wiederum wirklich nicht nur deprimierend, sondern ein krasser Rückschlag im Aufbau einer neuen linken Bewegung. Und da gibt es keine Abkürzungen natürlich, aber ich glaube, Wahlen zu gewinnen ist essentiell, weil eine Massenbewegung aufzubauen, eine Arbeiterbewegung, wie wir sie vor 6 Jahren kannten, aufzubauen, das geht nicht in 2 Jahren. Eine Wahl zu gewinnen wiederum, das geht.
Adam?
Ja, vielleicht um einen ja, vielleicht ein bisschen Hoffnung, mit einem bisschen Hoffnung zu enden. Man soll nicht vergessen, dass das Establishment so lang gebraucht hat, um sich hinter Joe Biden zu vereinen, weil Joe Biden tatsächlich ein ziemlich schwacher Kandidat ist. Und weil sie so lange gebraucht haben, das zu machen, vielleicht geht sich für Joe Biden nicht mehr aus, Sanders zu schlagen. Mhm. Ich meine, es ist noch offen. Joe Biden ist ein schwacher Kandidat. Das Establishment ist deutlich geschwächt. Sanders hat eine seine Botschaft ist sehr populär. Es findet viel Anspruch. Es ist noch nicht vorbei. Also genau. Und es gibt noch eine Chance für Sanders.
Ja, ich glaube auch. Es war ein schwieriger Abend, aber ich glaube, Adam. Ich würde, also es ist nicht nur hat er noch eine Chance, sondern es ist noch verdammt offen. Also
ja, würde ich auch sagen.
Biden hat jetzt ein paar mehr Delegierten als Bernie Sanders und es ist natürlich eine Enttäuschung für uns alle als Sanders-Unterstützer, aber es war ein Abend, es liegen noch Dutzende Vorwahlen vor uns und ich würde sagen, die Geschichte ist längst nicht geschrieben.
Ja, Biden ist der, bevor gestern war Sanders der klare Spitzenreiter, jetzt ist Biden der Spitzenreiter, aber das könnte sich noch ändern.
Dann schauen wir mal. Es kommen noch Debatten. Wer weiß, ob und wie Joe Biden überhaupt da noch was sagen kann. Und ich glaube, das wird auch sehr viele Leute fokussieren, weil die Leute stellen sich direkt dann vor, okay, dieser Mensch, der Gewinner der Demokraten-Nominierung gegen Donald Trump auf der Bühne, wollen wir den wirklich haben? Also schauen wir mal. Und egal, was passiert, es baut sich eine neue Bewegung auf. Auch bei den Niederlagen von Sanders 2016 und letztendlich der liebe heilige Jeremy Corbyn in Großbritannien, tatsächlich hat sich eine riesige, große linke Bewegung sich draus gebaut, wo es früher einfach keine gab. Und es gibt auch diesen Podcast, das ist auch eine sehr kleine Manifestation davon. Aber wenn ihr uns gut findet, sag anderen Leuten Bescheid, weil wir sind leider nicht Mike Bloomberg, sonst hätten wir das direkt auf jeden Rechner in Deutschland spielen dürfen und können. Sind wir nicht. Wenn du uns wirklich gut findet, ihr könnt uns Geld geben. nur 1 Euro im Monat oder so, weil dann haben wir Geld für die Technik, sind manche Plattformdinge, die wir so oder so einkaufen müssen. Da gibt's bei halb10.fm / ich kann das Wort nie sagen, es ist noch schwieriger als Buttigieg, spenden, halb10.fm /spenden, aber auch, wenn ihr kein Geld habt oder uns nicht so gut findet, dann sagt uns einfach Bescheid. Wenn ihr denkt, da gibt's Inhalte, da gibt's Themen, da gibt's mögliche Gäste, die würde ich unbedingt gerne hören wollen bei halb10.fm. Wir wollen tatsächlich Graswurzelmedien machen, die auf die Graswurzel halt reagieren. Also bitte, gebt uns euren Input. Wir freuen uns ungemein. Und was ihr auch tun könnt, ganz unentgeltlich, aber halt, endlich mal eine alternative linke Perspektive, die hoffentlich auch noch anhörbar ist, auch wenn dreimal fremde Akzente dabei vorkommen wie heute, dann teilt uns einfach auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder auf den vielen, vielen Social-Media-Kanälen, die ich noch nicht mal erkenne, die es gibt, und sagt euren Freunden einfach so im Real Life, ne, Bescheid, hey, ich höre einen Podcast, hab 10.fm, finde ich gut, ihr könnt uns dann Sterne vergeben und Kritiken hinterlassen. All diese Dinge, die machen diesen Podcast immer mehr bekannt. Wir waren so letztlich irgendwie in Top 10 von Apple Politik Podcasts. Ich war eigentlich etwas, das hat mir ein bisschen die Sprache verschlagen. Ich weiß nicht, das vielleicht ist ein Versehen des Algorithmus, aber den Algorithmus wollen wir besiegen. Das können wir nur mit eurer Hilfe machen. Das wäre auch eure Stimme für unsere Stimme. Wir wollen was Besseres machen. Eine neue Politik ist hoffentlich doch noch möglich. Vielen Dank an Lauren Ballhorn von Jacobin und an Alan Ballner von Musikblog. Euch beiden, Dankeschön.
Danke, Steve. Vielen Dank für die Einladung.
Und bis bald.
Ja, ciao.
Bis bald zum nächsten Mal bei halb10.fm.